Ketzer-Podcast, hallo?
Hallo, hier ist Nina Hagen.
Guten Tag, Frau Hagen, was kann ich für Sie tun?
Ich wollte Ihnen nur kurz etwas ganz, ganz Wichtiges mitteilen.
Dann schießen Sie mal los, Frau Hagen.
Seitdem ich bei einem LSD-Trip Gott begegnete, fühle ich mich bei ihm am besten aufgehoben.
Hallo, dies ist Ketzer 2.0, gottlose Gedanken zum Leben. Heute ist Sonntag, der 18. April 2010. Mein Name ist Matthias Krause und ich bin verbunden in Wien mit Sigrid. Hallo Sigrid.
Hallo Matthias.
Und in Zürich mit Peter. Hallo Peter.
Hallo, aber allerdings aus Berlin, nicht aus Zürich.
Achso, du bist in Berlin. Ah, toll.
Ich bin in Berlin.
Und in Waldkirch mit Christian. Hallo Christian.
Hallo Matthias.
Ja, Frau Hagen hat ja bei uns angerufen. Und was war da der Hintergrund? Sie hat also Jesus auf einem LSD-Trip kennengelernt oder so. Gibt es da Hintergrundinfos zu?
Nicht viel an Hintergrundinfos, aber das ist wie die zweite Folge von unserem der dümmste Spruch der Woche, beziehungsweise diesmal der dümmste Spruch innerhalb von 14 Tagen natürlich. Und den fand ich extrem fantastisch, wenn natürlich Nina Hagen das, was sie beim LSD-Trip erlebt hat, tatsächlich für irgendwie relevant für die objektive Wirklichkeit hält, dann ist das natürlich was ganz Fantastisches. Und naja, Nina Hagen ist ja bekannt als Pop-Ikone und die hat ja mittlerweile wirklich jede Religion ausprobiert. Also die war, soweit ich weiß, Buddhistin, Hinduistin, UFO-Gläubige, die ist natürlich voll in Esoterik drin. Und hat sie nicht einmal in so einem Gespräch auch, wie hieß nochmal, der Typ von Knopfhoff? Mhm. Weiß noch jemand, wie der hieß?
Joachim Bublatt.
Bublatt, genau. Den hat sie nochmal in einer Sendung tatsächlich mit ihren absolut idiotischen Aussprüchen vertrieben. Karl, kennt er das?
Ja.
Ja, nein. Hab ich gesehen.
Wenn die da rumlabert, dann fühle ich mich schon so, das setzt dann Fremdschämen. Das ist nicht einfach mehr absurd, das ist so offensichtlich kindisch und aus dem Arsch gezogen alles, dass man sich schämt, zur gleichen Spezies zu gehören.
Also ich muss sagen, ich habe versucht, das ein bisschen zu recherchieren oder mal so ein Soundbite von ihr zu kriegen. Ich muss sagen, als Künstlerin finde ich sie okay, da sieht man das ja nicht so eng. Und ich glaube einfach, dass von normalen Leuten künstlerisch nicht so viel oder unterhaltungsmäßig nicht so viel zu erwarten ist, wie von Leuten, die so ein bisschen extrovertiert sind. Ich würde sie nur nicht als Maßstab oder als Expertin für meinen persönlichen Lebenswandel heranziehen.
Ich würde sie nicht mal als Expertin für ihren eigenen Lebensweg ansehen, denn sie hat ja erklärt, auch in, ich glaube, das war auch hier in der Bild, dass sie halt sehr erwachsen war und die bereute auch ihre beiden Abtreibungen, die sie gemacht hat. Und da war sie halt 14 und sie hat gesagt, ja, ich war halt sehr erwachsen, aber sorry, wenn man mit 14 schwanger wird und abtreibt, dann ist man nicht erwachsen, dann ist man das Gegenteil von erwachsen. Und genau in dieser Phase ist Nina Hagen meines Erachtens, ich meine, sie kann ja gute Musik machen, für mich nicht gute Musik, aber das sei mal dahingestellt. Aber Expertin ist sie nicht mal für ihren eigenen Lebensweg.
Ja. Also sie hat sich im Nachhinein als erwachsen bezeichnet in Bezug auf diese Abtreibung mit 14.
Genau, richtig. Sie hat gesagt, ich war ja sehr erwachsen.
Also mich sträubt es zu Nina Hagen überhaupt irgendwas zu äußern, denn mit jeder Äußerung bei Nina Hagen macht man sie wichtiger, als sie eigentlich ist. Denn
okay, das stimmt natürlich.
Es gibt ja diesen berühmten Ausspruch von Kurt Tucholsky, der mal gesagt hat über eine Person, diese Person ist nur der Krach, den er um sich verbreitet. Mhm. Und das ist etwas, was über Nina Hagen zu sagen ist. Ich meine, sie lebt einfach davon, dass sie einen großen Hype verursacht, sie lebt von der Konfrontation. Und das Beste ist, das Phänomen Nina Hagen klein zu halten, was sicherlich angesagt ist für den öffentlichen Frieden, ist, dass man sie einfach ignoriert und nicht einlädt und nicht mit ihr unterhält. Dann hat man auch einen angenehmeren Tagesverlauf, denke ich mal.
Ich kann ja beim Schneiden hier immer so einen Piepton erzeugen, wenn wir den Namen erwähnen.
Da müssen die Leute herausfinden vom Zitat. Ach nee, Moment, in unserem Intro war ja der Name genannt. Ich kenne mein eigenes Intro nicht mehr.
Ja gut, aber wir haben genug Stoff für heute. Also nur für die Hörer, das ist der Sonntag nach dem Freitag, wo der Sonderermittler in Schrobenhausen seine vorläufigen Erkenntnisse zum Thema Mixer, Prügel und finanzielle Unregelmäßigkeiten veröffentlicht hat. Und es sind auch einige andere Sachen passiert, also es fällt uns nicht schwer, das Thema zu wechseln. Und wir haben ja jetzt einige Podcasts gemacht und können langsam mal hier Ergänzungen zu früheren Podcasts machen. Beim letzten Mal hatte Christian eine sehr schöne Formulierung gewählt. Er sagte, bei der Religion ist praktisch das Grundprinzip, dass die Religiösen gewisse intellektuelle Unstimmigkeiten in Kauf nehmen müssen. Er sagt, die müssen quasi da die bestimmte Kröten schlucken. Es kam jetzt heraus, dass in dem Kloster Ettal, also katholisches Elite-Internat, auch Schüler tatsächlich gezwungen wurden, Molche und ich habe nur von einer Nacktschnecke gelesen, also offensichtlich mehrere Molche und mindestens eine Nacktschnecke schlucken mussten, die noch lebten. Von daher können wir jetzt mit Fug und Recht sagen, wir müssen nicht nur intellektuell die Kröte schlucken, sondern auch Molche und Nacktschnecken.
Das ist ganz wunderbar, dass dieses geflügelte Wort zu einer real existierenden Beschreibung gemacht haben.
Aber gut, steht ja in der Bibel, der Mensch lebt nicht vom Brot allein.
Also meine Gefühle sind da zwiespältig. Auf der einen Seite unterstütze ich das überhaupt nicht, dass Menschen, andere Menschen dazu zwingen, Nacktschnecken zu schlucken. Auf der anderen Seite bin ich Gartenbesitzer und habe unter Nacktschnecken sehr zu leiden. Und deswegen
da hat er noch mal ein paar katholische Internatsschüler von der Schule ein.
Wenn vielleicht beim nächsten Mal die Nacktschneckenschlucker zu mir in den Garten kommen würden und ich würde sie mit einem reichhaltigen kulinarischen Buffet in Grün, in einem serviert auf Blatt Salat, dann hier ersetzen, sodass sie ihre Erziehungsmaßnahmen demnächst dann in meinem Garten vornehmen können. Das hätte dann eine Win-Win-Situation, wäre das dann.
Genau. Also ich kann ja nur hoffen, dass niemand von den Leuten, die tatsächlich diese Dinge essen mussten, hier zuhört.
Vielleicht war das ja jetzt auch nur so eine böswillige Berichterstattung. Vielleicht haben die ja so einen Survival-Kurs bei Rüdiger Neberg gemacht. Vielleicht war es auch die Vorbereitung für die Sendung Ich bin in einem Elite-Internat, holt mich hier raus. Wir hatten, glaube ich, auch darüber gesprochen, dass Bischof Müller aus Regensburg ja der Humanistischen Union vorgeworfen hat. Unsere Bundesjustizministerin, Frau Leuthäuser-Schnarrenberger, die ist ja dort irgendwie im Beirat oder sowas. Und Bischof Müller hatte dann gesagt, die Humanistische Union sei ja so eine Art Freimaurervereinigung, die für die Pädophilie normal wäre und die Pädophilie entkriminalisieren wollten. Und daraufhin hat die Humanistische Union ja zur Abwechslung mal Bischof Müller ein Ultimatum gestellt, dass da so eine Unterlassungserklärung zu unterzeichnen. Das hat er wohl verstreichen lassen. Und dann kam erstmal keine Meldung darüber, bis jetzt diese Woche tatsächlich, aber leider auch nicht in den Medien, sondern nur auf der Humanistischen Union-Webseite und bei Wissen rockt, wurde tatsächlich gemeldet, dass Bischof Müller also vom Gericht verpflichtet wurde, hier solche Aussagen in Zukunft zu unterlassen. Der war wahrscheinlich froh, dass sein Kollege Mixer diese Woche mehr im Rampenlicht stand. Und damit können wir zu unserem Nachrichtenüberblick kommen, was sich in den letzten 14 Tagen getan hat. Der große Knüller war natürlich diese Woche Bischof Mixer. Bischof Mixer ist ja auch Militärbischof. Ich weiß gar nicht, ob wir das schon gebührend erwähnt haben in unserem Podcast. Also Mixer ist auch Militärbischof und sollte eigentlich diese Woche wohl in Afghanistan sein. Wäre auch vielleicht nicht ganz unangebracht gewesen. Es sind ja in den letzten Tagen und Wochen einige Soldaten dort gefallen. Also durchaus ein Anlass für Militärbischof da zu sein. Er hatte aber keine Zeit, weil in Augsburg wichtige Geschäfte oder Angelegenheiten drängten. Und es gab ja diese Vorwürfe, dass Mixer Waisenkinder in einem von Nonnen betriebenen Waisenheim geprügelt oder körperlich gezüchtigt haben soll mit Teppichklopfer, Stock und dergleichen oder ins Gesicht geschlagen, solche Sachen.
Genau, und Kochlöffel.
Ja, genau, da war ich mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Jedenfalls die Leute von dem Heim haben das tatsächlich ernst genommen und haben einen Sonderermittler eingesetzt, um diesen Vorwürfen nachzugehen. Und der hat am Freitag seinen Zwischenbericht vorgelegt. Und etwa eine Stunde vorher hat Bischof Mixer dann ein Statement an die Bild-Zeitung geschickt, dass es doch sein könnte, dass er nicht ausschließen könnte, dass er vielleicht doch die ein oder andere Watschen vor 20 oder 30 Jahren verteilt hätte. Und das kam natürlich extrem schlecht an.
Natürlich. Das ist ganz offensichtlich, dass er nur das zugibt, was dann so oder so überhaupt nicht mehr abzustreiten ist. Ne?
Ja, ihm war offensichtlich bekannt, dass der Sonderermittler auch hier, er hat zwei Fälle genannt, wo von kräftigen Ohrfeigen, also mit voller Wucht, hieß es, in einem Fall zumindest die Rede war. Und ich nehme an, Mixer wusste, was da auf ihn zukommt und hat das dann nochmal nachgeschoben. Man muss jetzt natürlich sagen, dass er ja der Bild-Zeitung vor 2 Wochen erklärt hätte, er hätte ein reines Herz und er hätte niemals in irgendeiner Weise Gewalt gegen Kinder oder sonst jemanden angewandt und das würde sich auch mit seinem Verständnis vom Bischof nicht vertragen und er sei auch dankbar dafür, dass er als Kind nie geschlagen worden sei und noch nicht mal Ohrfeigen gekriegt hätte. Also er sagt ja jetzt, Ohrfeigen wären ihm gar nicht in den Sinn gekommen bei dem Thema. Ich meine aber, er hätte das selber erwähnt in dem Interview, dass er noch nicht mal geohrfeigt worden wäre. Und dann hatte ihn ja, also vor 2 Wochen, man muss ja hier mal unterscheiden, wann hat Mixer diese Aussage gemacht. Vor 2 Wochen hat ihn dann der Bildreporter, glaube ich, gefragt, ja und wenn jetzt damals jemand die Hand ausgerutscht wäre und dann sagte Mixer, dann wäre das aus heutiger Sicht als schwere Verfehlung zu bezeichnen oder so. Ich habe jetzt nicht das Zitat gerade hier. Und am Freitag hat er dann gesagt, ja, das wäre ja damals völlig normal gewesen. Das hätten ja auch alle gewusst, Erzieher und Schüler. Und das kam natürlich extrem schlecht an.
Wir müssen mal
das
auch sagen, genau was damals bedeutet.
Was ja, also bedeutet. Mixer hat sich auf 20 bis 30, von vor 20 bis 30 Jahren bezogen. Also genau die Zeit, nachdem die körperliche Züchtigung für Schulen abgeschafft worden war. Da hat er das noch als normal bezeichnet.
Abgeschafft, verboten worden ist. Also da war ja Gesetz dagegen, dass man das nicht mehr machen kann. Mhm. Ich denke mal, dass pädagogisch das schon länger klar war, dass man sowas nicht machen soll. Aber dann gab es Gesetze und ich weiß noch genau, wie ich in der Schule war, dass eben genau diese Gesetze dann auch diskutiert worden sind und einige waren auch kontrovers dazu, aber ich war schon früh in der Schule, also wir reden über eine Zeit, nachdem das Ganze schon etabliert worden ist und das Gesetz schon 10 Jahre alt war und in ganz Deutschland kein Kind mehr geschlagen werden durfte vom Gesetz her. Also das ist nicht so, dass er sagen kann, wir sind hier ganz alte Fälle aus 50er und 60er Jahren, das ist vorgegangen Jahrhundert, sondern das ist wirklich etwas, was viele Leute in der Öffentlichkeit eben halt aus ihrer Kindheit sehr gut beurteilen können, dass das nicht wahr ist, was er da sagt.
Was aber auch interessant ist, dass Mixer ja sagt, er könnte sich selber nicht daran erinnern, jemanden geohrfeigt zu haben. Er hat ja auch keine Ohrfeigen zugegeben, sondern er hat nur eingeräumt, dass er das nicht ausschließen kann. Wenn er jetzt aber sagt, dass damals dieses Ohrfeigen völlig normal sei und das wüssten, hätten auch alle Schüler und Lehrkräfte gewusst, dann scheint er sich ja an ganz viele Ohrfeigen von anderen Leuten erinnern zu können. Nur an die eigenen.
Alle nicht. Also was mich daran wirklich zur Weißglut bringt, ist ja eigentlich, wenn man diese Aussagen mit dem Selbstverständnis der Kirche vergleicht, und zwar die römisch-katholische Kirche versteht sich ja selbst als Bewahrer und Verbreiter einer objektiven, für alle verbindlichen und vor allen Dingen unveränderlichen Moral. Und wie verteidigt sich Mixer jetzt, hat man früher so gemacht.
Also die Kirche wird doch eigentlich doppelt gut, wenn sie eine Doppelmoral vertritt.
Haha. Nein, aber das ist wirklich etwas, was mich zur Weißglut bringt, weil die immer wieder dieses in Diskussionen mit Christen und so weiter und so fort, da kriegt man immer wieder dieses Moral. Und die haben ja auch das Selbstverständnis, eine für alle verbindliche und unveränderliche Moral zu definieren. Lassen die das einfach mal so nebenbei fallen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass Mixer noch nicht mal bewusst ist, dass er da sich selbst widerspricht oder einfach auch den Selbstanspruch der katholischen Kirche widerspricht.
Ja, genau das Gleiche ist es ja mit den Missbrauchsvorwürfen in Sportvereinen. Ja? Sportvereine postulieren ja keine höhere Moral gegenüber anderen Vereinen. Daher geht auch da diese Argumentation völlig daneben, meiner Ansicht nach. Ne?
Ja.
Weil wenn man für sich beansprucht, diese allgemeingültige, für immer gültige Moral, und die sei höher als die der restlichen Menschen zu vertreten, dann muss man sich auch entsprechend verhalten. Man kann nicht sagen, ja, wenn Sportvereinen, Familien, Schulen, also öffentlichen Schulen, passiert sowas auch. Also das ist ja.
Aber die ganze Kirche lebt ja auch davon, dass die Autorität der Kirche wirkt und dass sie Moralanspruch, dass sie den so von nach außen geben, dass er auch nach innen wirken würde. Und deswegen hat man ja diesen Brandnamen, katholischer Kindergarten, evangelischer Kindergarten, der letztendlich nur gekauft wird für wenig Geld, also 5%, sind wir ja, ist das, was die Kirche selbst da reinsteckt. Die Kirche sagt von sich aus, sie ist halt sehr, sehr ethisch, sehr moralisch, sie respektiert das Leben, sie nimmt die Menschenwürde als oberstes Gut. Und was die Leute nicht verstehen wollen, ist, dass sie prinzipiell schon seit Jahrhunderten immer dieses Doppelgesichtige hat. Das heißt, nach außen reden, immer anderen predigen, anderen vorwerfen, aber selbst sich nicht an die eigenen Regeln zu halten. Und dieser Betrug, der permanent vonstatten geht, ist so krass und so, dass es unglaublich ist. Keiner glaubt wirklich, dass das wirklich sowas passiert, und keiner glaubt, wie schrecklich es ist, in einem katholischen Waisenheim groß zu werden oder wie da wirklich die Vorgänge sind. Und davon lebt sie. Und jetzt, wo wir jetzt in der Lage sind, endlich das anzusprechen und den Leuten auch geglaubt wird, denn eigentlich diese ganze Aufdeckung von den Missbrauchsfällen kam ja auch dadurch zustande, weil jeder Vorwurf gegen einen Pfarrer, gegen einen Bischof, gegen eine Nonne war ja im Vorfeld absolut unglaubwürdig und war nur erklärbar dadurch, dass das Missbrauchsopfer offensichtlich irgendeine Rechnung offen hat, die er mit dem Täter oder mit der Täterin eben zu begleichen hatte. Und jetzt endlich wird den Opfern Glauben geschenkt, weil dieser Autoritätsanspruch nicht mehr einzuhalten ist. Und das ganze System Kirche hängt ja in dieser Doppelmoral. Das war schon immer so. Ich denke mal nicht, dass es jemals anders war. Und wir sind jetzt in dieser glücklichen Lage, wo man das wirklich angreifen kann, wie man jeden Politiker angreifen kann, so wie man einen Jugendleiter von einem Sportverein endlich absetzen kann, ist ein Bischof eben nur noch ein Mensch, der eben halt auch Mappen zur Mist baut und nicht irgendwie irgendwelche höheren Weihen hat, nur weil er den ganzen Tag davon redet. Das ist das Positive. Das Negative ist natürlich, dass wir den ganzen Mist auf den Tisch geladen bekommen.
Aber hier glaube ich, dass ja tatsächlich bis vor 30 Jahren die Züchtigung von Kindern, also jetzt war doch, ich denke, selbst Schlagen mit Kochlöffeln oder Teppichklopfern inbegriffen, ja doch biblisch auch gerechtfertigt wurde und sogar ja, heute natürlich noch gerechtfertigt wird in, sagen wir mal, konservativen Publikationen, wo jetzt natürlich nicht der Redakteur sagt, ja, ich bin für das Schlagen von Kindern, das könnte sich natürlich keiner leisten, aber wo in Leserbriefen oder dergleichen doch gelegentlich das drinsteht oder auch im Internet, wenn man jetzt diese Diskussion sieht, dann sagen also durchaus welche, das hat mir auch nicht geschadet, und man kann dann doch erkennen, dass diese entweder selber ihre Kinder auch schlagen oder das zumindest gutheißen, weil sie darauf verweisen, wie schlecht heute eigentlich die Welt geworden ist und wie aufmüffig die Jugendlichen ihrer Wahrnehmung zufolge sind, und meinen, das liegt jetzt daran, dass die nicht mehr körperlich gezüchtigt werden. Also hier, das sehe ich keinen Ausrutscher und in dem Sinne auch nicht Doppelmoral, weil diese Vorschrift, Kinder zu schlagen, ja mehrfach in der Bibel, also im Alten Testament, ausdrücklich erwähnt wird.
Also ich habe darüber, über die Doppelmoral auch letztens geblockt, und mir ist Folgendes aufgefallen. Vielleicht, ich bin mir sicher, dass ihr das noch nicht kennt, werdet ihr das Ganze kritisch kommentieren, würde ich mich sogar darüber freuen. Aber ich denke, dass es sogar aus dem Selbstverständnis der katholischen Kirche heraus dass die sogar glauben, moralisch zu handeln. Und zwar müssen die doch letzten Endes abwägen zwischen einer gerechtfertigten Bestrafung einiger weniger Täter und dem potenziellen Seelenheilen vieler, vieler Millionen Menschen. Und dann wäre es ja geradezu die perverse Entscheidung, wenn man die Täter bestraft, aber dafür das Seelenheilen vieler, vieler Millionen Menschen, die aufgrund dieser Taten dem einzigen Weg zum Himmel oder zu Gott oder zur Anwesenheit Gottes, ich weiß nicht, wie das auf Neuchristensprech mittlerweile heißt, zu verbauen. Und deswegen ist es sogar im Denken der römisch-katholischen Kirche die moralische Entscheidung, die Täter zu die ganzen Taten zu vertuschen. Und das ist genau das, was mich einer Religion immer wieder auf die Palme bringt. Nämlich, wenn man rational darin denkt und das Ganze ernst nimmt, dann wird es immer gefährlich.
Also da können wir mal kurz eine andere Nachricht einstreuen. Das war jetzt noch nicht alles, was gegen Mixer ans Licht gekommen ist, aber was du sagst, diese Vertuschung aus dem Sinne, wir schützen lieber die Kirche als Ganzes, um den Leuten nicht den Weg zum Seelenheil zu verbauen. Da ist ja auch diese Woche bekannt geworden, dass im Jahr, ich glaube 2001, ein Kardinal aus dem Vatikan einen Bischof einen Glückwunschwunsch schreiben geschickt hat. Dieser Bischof war selber zu Gefängnis auf Bewährung verurteilt worden. Hier habe ich es. Weil er darauf verzichtete, einen pädophilen Priester anzuzeigen, wurde ein französischer Bischof mit einem Dankesbrief eines Kardinals aus dem Vatikan belohnt. Der Mann habe vorbildlich gehandelt, lobte der Präfekt der Kongregation für den Klerus. Also war offensichtlich auch nicht irgendjemand, sondern der Präfekt der Kongregation für den Klerus. Und dieser, der pädophile Geistliche, also der dessen Taten vertuscht werden sollten, war wegen wiederholter Vergewaltigung eines Jungen und sexuellen Missbrauchs an 10 weiteren im Oktober 2000 zu 18 Jahren Gefängnis verurteilt worden. Also es geht hier nicht um eine Bagatelle. Und dieser andere Bischof, also nicht der aus dem Vatikan, das war ja, glaube ich, ein Kardinal, der musste sich einem Gericht stellen und wurde wegen seines Vertuschungsversuchs zu 3 Monaten Haft auf Bewährung verurteilt. Und dieser, also der wegen Vertuschungsversuchs zu Bewährung verurteilte Bischof, der hat das Glückwunschschreiben aus dem Vatikan erhalten. Und der Vatikan hat wieder versucht, das Beste draus zu machen und hat gesagt, also das sei nicht die Linie des Vatikans. Dieses Schreiben würde gerade deutlich machen, wie wichtig das ist, also dass jetzt dieses Dokument, was Johannes Paul im 2001 da, also das wurde auch mal als Geheimdokument bezeichnet, aber das ist nicht richtig. Im Jahr 2001, anlässlich dieser Missbrauchsfälle in den USA, hatte der Vatikan da nochmal so ein neues Schreiben verfasst, auch mit päpstlicher Geheimhaltung und so weiter. Nur dieses Schreiben stammt aus dem April 2001 und dieses Glückwunschschreiben von dem Präfekten der Kleruskongregation, das stammt aus dem September. Also der Vatikan versucht es hier sozusagen als Beleg zu nehmen, wie wichtig das ist, dass jetzt alles ganz, ganz neu und anders ist. Aber das Schreiben ist halt einige Monate nach diesen neuen Richtlinien verfasst worden und überaus peinlich. Also es fehlen einem ja wirklich die, Christian sagte so schön, es ist blöd für einen Podcast, aber es fehlen einem hier teilweise die Worte. Ein Glückwunschschreiben aus dem Vatikan für die Vertuschung eines Pädophilen, der zu 18 Jahren Gefängnis verurteilt wurde.
Bereut auch nicht. Also das hat er nochmal jetzt in einem Interview gesagt, dass er nicht bereut, das damals ihm gedeckt zu haben. Ja. Keinerlei Einsicht.
Aber das Ganze wird doch im Lichte dessen, was ich gerade eben gesagt habe, verständlich.
Ja.
Oder?
Ja.
Also das ist ja, es sind keine Monster, sondern die machen das ja nicht. Es geht auch um Machterhalt, natürlich, ganz klar. Die finden natürlich ihre tollen Kirchen und ihre super Mahlzeiten, die sie da wahrscheinlich bekommen, auch total toll. Und die schönen Mercedes. Ich habe keine Ahnung, was der Papst fährt tatsächlich. Außer
ich glaube, Bischöfe fahren BMW. Das kannst du alles nachlesen auf der Seite kirchenfinanzen.de. Ist eine Seite, völlig unverdächtigt, wird von der EKD betrieben. Und Bischöfe kriegen, glaube ich, 5er BMWs. Kann man da angeblich nachlesen. Nur Frau Käßmann ist Phaeton gefahren, weil sie ja die Landesbischöfin von Hannover war. Und da ist natürlich Volkswagen.
Ja, da muss man natürlich Volkswagen. Ja, klar.
Hat sie aber günstiger gekriegt. Sie musste nicht den Listenpreis zahlen.
Ja, also um meinen Gedanken fortzusetzen, es geht natürlich auch um Machterhalt, aber es geht auch, ich bin mir überzeugt davon, dass die selbst tatsächlich glauben, etwas Gutes zu tun, für die Menschheit, insgesamt etwas Gutes zu tun. Und genau das ist es ja, was
richtig, ja.
Wenn man so innerhalb dieses Systems denkt, dann wird das alles klar und nachvollziehbar, aber die Grundlagen, wenn man solche Grundlagen so, und das ist die Grundannahme, die zu solchen Widerlichkeiten führt, wenn man die einmal akzeptiert, ist der Rest einfach nur eine Konsequenz.
Also ich sehe das nicht so krass. Ich sehe eher so, dass sicherlich, man kann das aus dem Glauben heraus, also aus der Bibel und aus dem ganzen Katechismus und sowas, kann man das vielleicht so begründen. Aber ich glaube, dass der Machterhalt eine wesentlich größere Rolle spielt. Denn wenn es wirklich den Leuten nicht darum ginge, ihre Posten und Pöstchen festzuhalten, und ich glaube nicht, dass es wichtig ist, was für eine Automarke sie fahren. Wichtig ist für sie, dass sie über andere Leute bestimmen können, dass sie Macht ausüben können, dass sie was zu sagen haben, dass sie ein hohes Ansehen haben. Das ist das, was zählt. Und darauf zu verzichten, das fällt ihnen sehr schwer. Das ist der Frau Käßmann, die hat es geschafft und dadurch hat sie gewissermaßen auch unseren Respekt verdient, weil sie in der Lage ist, ihren Amt niederzulegen und Konsequenzen zu ziehen. Aber wenn wir sehen, wie hartnäckig die Bischöfe jetzt auf ihren Posten kleben, die sie ja auch gar nicht verlassen können so richtig, weil es so ein Bischofsrücktritt ist ja nicht vorgesehen. Da kann er machen, was er will. Das ist man für sein Leben lang, genauso wie man als Papst nicht zurücktreten kann. Aber die Leute, meiner Ansicht nach, ist das ein Machtstreben und es geht um Ansehen und die haben ihre ganze Karriere drauf versetzt, nach oben zu kommen, haben sich also auch hoch gearbeitet. Und dann, ich denke mal, dass diese Ideale, die sie vielleicht hatten als junger Priester oder so, oder wo es früher noch richtig geklappt hat, sind immer mehr in den Hintergrund getreten und das Hier und Jetzt und das Machtstreben in ihrem jetzigen Job ist dann wichtiger geworden. Und die sehen das wahrscheinlich viel pragmatischer als wir. Ich meine, wir haben wahrscheinlich da viel mehr Probleme, das zu begründen und so weiter. Aber wenn man erstmal so ein Pöstchen hat und so und kann ausüben und dann ist man im Tagesgeschäft so tief drin, dass man wahrscheinlich gar keine Zeit hat, um irgendwelche Glaubensgrundsätze da durchzuixen. Das wird dann alles nur rausgeholt, um dann hinterher das zu begründen, was man gerade macht. Also so eine Art kirchliche Rationalisierung. Und er sagt, oh, erstens ist das normal und zweitens kann man hier im Alten Testament und Neuen Testament findet man sowieso immer alles, was man gerade braucht. Das ist ja wie so ein Steinbruch. Man geht hin und klopft sich irgendwo ein Zitat raus und haut es den anderen dann vor die Nase.
Ja, aber es geht im Moment. Da muss ich, da Christian mich angegriffen hat, zumindest meine These, gerne, möchte ich mich verteidigen. Ich denke nämlich, dass das allein, das Machtstreben alleine reicht nicht, um das alles um das alles zu erklären. Denn du könntest doch auch dir jetzt eine total positive Kirche vorstellen, die halt so richtig was, tatsächlich was für die Armen macht und für eine gerechte Gesellschaft arbeitet und so weiter und so fort. Also wo wirklich so ein humanistisches Weltbild zugrunde gelegt wird und dann kommt es auch zu Machtstreben, man muss nach oben gehen. Aber es ist jetzt zum Beispiel, lässt man zum Beispiel die katholische Kirche ist der einzige Weg in den Himmel, lässt man das weg als Grundannahme, dann hat man diese Rationalisierung nicht mehr und dann würde es auch wahrscheinlich offener kommuniziert werden und auch offener damit umgegangen werden und dann auch wirklich selbst Schuldeingeständnisse machen. Das heißt, das reine Machtstreben an sich ist natürlich vorhanden, aber das erklärt nicht, was passiert. Und da glaube ich, dass die Glaubensgrundsätze, die haben, die natürlich nicht hinterfragt werden, dass die dazu führen, zu diesen Widerlichkeiten, die wir gerade erleben müssen.
Also Peter hat auf jeden Fall auf seiner Seite, dass ja Bischöfin Käßmann evangelisch war und offensichtlich die Konsequenzen hier gezogen hat. Was also, jetzt ist natürlich nur so eine Anekdote, die nicht wirklich jetzt belastbar ist, aber was darauf hindeuten könnte, dass es im katholischen Verständnis noch etwas anderes gibt.
Glaubt denn die evangelische Kirche, dass sie der einzige Weg in den Himmel ist? Nein, das ist doch die fühlen sich doch selbst mehr als Helfer, oder nicht?
Ja, ich glaube auch. Also dieser Anspruch, glaube ich, ist nur bei der katholischen Kirche so ausgeprägt, mit beim Papsttum und autoritär. Ich glaube, die Evangelischen, die haben ja nur der Glaube zählt, ne, sozusagen als ja. Grundsatz. Und da kommt es weniger darauf an, auf diese Riten und in Organisationen dabei zu sein.
Sind, glaube ich, auch demokratischer. Wenn du da aufsteigen willst, ja, musst du wahrscheinlich doch, sagen wir mal, eine Fanbasis haben. Mein Eindruck ist, in der katholischen Kirche kannst du ein Arschloch sein. Keiner liebt dich, solange nicht der Papst mag. Ist das immer noch eine gute Strategie. Und ich muss auch Christian auf der anderen Seite recht geben. Ich glaube auch, die Herrschaften sind ja alle Theologen, die Bischöfe und die Priester, aber besonders die Bischöfe. Und als Theologe ist man natürlich Meister im Rationalisieren, also herauspicken von irgendetwas und dann zurecht argumentieren auf ein Ziel hin. Und Feinheiten, jetzt das Mixer sagt ja, bei Gewalttätigkeiten seien ihm Ohrfeigen ja gar nicht in den Sinn gekommen, wobei ja die Ohrfeigen, die er selber von seinen Eltern nicht erhalten hat, sind ihm ja ausdrücklich wohl in den Sinn gekommen. Das lernt man eben als Theologe und dann wendet man das wahrscheinlich auch quasi automatisch in seiner eigenen Verteidigung an, so wie, also im Prinzip einem nicht-theologischen Thema. Ich muss aber jetzt noch einmal darauf hinweisen, dass ja diese Prügel bei Mixer nur die Hälfte dessen war, was ans Licht kam. Es war ja auch schon vorher gehört worden, dass es auch finanzielle Unregelmäßigkeiten gegeben haben soll. Und das Bistum hatte sich auch schon geäußert. Es sei dort zu unklaren Zuordnungen gekommen. Denn es gab wohl zwei Geldtöpfe. Einmal diese Waisenhausstiftung, die natürlich zugunsten der Waisen finanzieren sollte. Und die Pfarrhausstiftung oder Pfarrstiftung oder sowas. Und da hat der Sonderermittler nun auch offensichtlich Einblick in die Finanzunterlagen gehabt. Und es wurde gesagt, insgesamt seien über 263.000 Mark, also gut eine Viertelmillion Mark, aus der Kasse der Waisenhausstiftung allein in der Ära Mixer satzungsfremd verwendet worden sein. Beispielsweise für diesen Piranesi-Stich, der für 43.000 Mark gekauft wurde und der nur 4.000 oder 5.000 Mark wert gewesen sein soll. Und da wurde auch nicht von irgendjemandem gekauft, sondern von so einem ehemaligen Sekretär des Bistums, der jetzt in Rom dort so eine Art Lobbyist war oder sowas. Mixer soll später einen Teil dieser Dinge zurückgekauft haben. Insgesamt geht es um eine Viertelmillion Mark. Nicht Euro, habe ich irgendwo scheinbar fälschlich gelesen, mag, die also auch mit den Weisen überhaupt nichts zu tun haben sollen. Es sollen auch nach Mixers Weggang, soll der sich noch für fast 1000 Mark Uhren haben reparieren lassen, und die Weisen haben ihm dann offensichtlich so einen Bischofsring aus Gold für 3800 Mark geschenkt zum Weggang oder sowas. Und was für mich jetzt wieder sehr, sehr krass ist, ist, dass das Bistum einerseits spricht, es seien hier unklare Zuordnungen vorgenommen worden. Also Mixer sieht sich ja offiziell erstmal als Seelsorger, und es mag sein, sagt er, dass er sich um das Finanzielle nicht so radikal gekümmert hat. Auf der anderen Seite hat aber dieser Sonderermittler vorgelesen, wohl aus, ich vermute, das ist ein Schreiben von Mixer, wo Mixer begründet, warum diese Kunstgegenstände jetzt in dem Waisenhaus gerade so dringend notwendig werden, nämlich irgendwie damit die Waisen auch so einen Sinn für das Schöne bekommen oder so. Und
deswegen muss es so super toll sein.
Das passt natürlich nicht so richtig zu der unklaren Zuordnung, denn das ist ja eine ganz klare Zuordnung, dass die Waisen unbedingt jetzt diesen Stich von Mixers Spezi da benötigen.
Ja. Mein lieber Freund und Kupferstecher.
Ja, das habe ich mir auch gedacht. Und also sofort nach dieser Pressekonferenz des Sonderermittlers kam dann auch Rücktrittsforderungen. Gut, Claudia Roth, das war zu erwarten. Ich glaube, Mixer und Claudia Roth haben so eine Dauerfeder am Laufen, aber auch von Franz Margett, der in der SPD ist. Ich meine, er hätte auch in so eine Katholikenfunktion bei dem Kreis SPD und Kirche oder irgendwie sowas, habe ich jetzt hier nicht genau. Dann ein Militärdekan aus dem Bistum Augsburg wohl, also quasi doppelt Mixers Untergebener, einmal als Militärdekan, ja. Mixer ist mal Militärbischof und auch als Augsburger oder so, spricht von einer Katastrophe, die über die Kirche von Augsburg hereingebrochen ist, und erfordert, jetzt muss endlich von den Opfern her gedacht und gehandelt werden. Neben Reue und Umkehr erwarten wir eine Entschuldigung. Dann Diözesanrätin Elisabeth Mantlik wirft Mixer Heuchelei vor. Er hätte sich zu den Prügelvorwürfen gleich offen und ehrlich äußern sollen, auch wenn es peinlich und schmerzlich gewesen wäre. Na gut, wahrscheinlich nicht so schmerzlich wie für die geprügelten Waisen. Diese Heuchelei ist unerträglich und auch ein Stück Feigheit. Und dann hat auch ein evangelischer Bischof von Sachsen, Jochen Bohl. Also Jochen Bohl hat seinem katholischen Amtskollegen den Rücktritt nahegelegt mit den Worten, was auch immer vor 30 Jahren in Schrobenhausen, also in diesem Kinderheim, passiert sein mag. Sein Verhalten in den letzten 40 Tagen ist seines Amtes nicht würdig. Gut, denke ich, hat er recht. Aber jetzt so großspurig aufzutreten, wir haben vor nicht allzu langer Zeit hinreichend deutlich gemacht, wie man in der evangelischen Kirche mit vergleichbaren Problemen umgeht. Mit Blick auf den Rücktritt der EKD-Ratsvorsitzenden Margot Käßmann, naja, also ich glaube, so weit aus dem Fenster lehnen muss man sich hier nicht unbedingt. Ich weiß nicht, ob man aus dem einen Fall Käßmann allgemein dann so auf die Kacke hauen kann, dass man in der evangelischen Kirche so damit umgeht. Wir wollen aber hier nicht total unausgewogen und ketzerhaft sein, sondern wir müssen schon auch erwähnen, dass das Bistum auf seiner Internetseite auch eine Solidaritätsadresse veröffentlicht hat, nämlich nicht von irgendjemandem, sondern vom ehemaligen Chefvolkswirt der Deutschen Bank, Norbert Walter. Der sagt, Mixer ist glaubwürdig. Norbert Walter ist auch Mitglied des Zentralkomitees der Katholiken. Norbert Walter sieht in der Debatte um den Augsburger Bischof Walter Mixer fundamentalistische Aufklärer am Werk. Mixers Kritiker würden verkennen, dass körperliche Züchtigung vor einigen Jahrzehnten in Deutschland normal war. Seine Mutter
es war normal.
Ihm seien dadurch Grenzen aufgezogen worden. Und dass Mixer die Vorwürfe zunächst abgestritten hatte, nannte Walter glaubwürdig.
Ja, genau.
Also ich möchte gerne mal Norbert Walter beim Spazieren gehen zusehen, wenn Hundehaufen da rumliegen. Ich glaube, der hat neulich die Umfrage gelesen, dass die katholische Kirche noch unbeliebter ist bei den Deutschen als Banker. Und ich glaube, da muss er jetzt dran arbeiten, dass das nicht so bleibt. Ja, also man muss sehen, was da passiert. Ich habe noch nie erlebt, dass die Medien so eindeutig gar nicht mehr über Rücktritt spekuliert haben, sondern ganz klar gesagt haben, Rücktritt ist das Einzige, was übrig bleibt. Jetzt, es ist auch auf der anderen Seite ganz klar, dass Mixer überhaupt nicht an Rücktritt denkt. Bildreporter hatte nochmal nachgefragt. Er hatte ja in der Bildzeitung vor 14 Tagen eben gesagt, ich habe ein reines Herz und habe nie in irgendeiner Weise, Christian hat ja noch darauf hingewiesen aus Kroatien, dass er nie in irgendeiner Weise dort gewalttätig geworden sei. Und der Reporter hat dann nochmal beim Bistum angefragt, warum haben Sie mich belogen? Und da kam dann als Antwort irgendwie zurück, das war ja gar keine Lüge, ich habe das nur präzisiert und habe noch gar nicht daran gedacht,
dass Ohrfeigen so, irgendwie Gewalt mit Gewalt
irgendwie wurde zu tun haben könnten.
Also nicht Gewalt antun bedeutet, Ohrfeigen geht noch.
Ja. Ja. So quasi ein Schlag ins Gesicht der Opfer. Ne?
Jetzt im Nachhinein. Und weißt du was? Dass Mixer ein reines Gewissen hat, ein reines Herz
also
hat,
die,
das
die Nachricht ist natürlich, dass er ein Gewissen hat, würde ich sagen.
Ich glaube auch, dass er ein reines hat, wie der Peter sagt. Ja? Mhm. Aus seiner Sicht ist das nicht so schlecht. Ne?
Also das Schlimmste, was wir jetzt sagen können, ist, und ich denke mal, da sind wir alle einer Meinung, ist, dass wir fordern, dass Herr Mixer noch länger im Amt bleibt. Mhm. Etwas Besseres kann uns eigentlich gar nicht mehr passieren. Wir fordern sogar, dass Mixer Nachfolger wird von Ratzinger, weil Mixer ist einfach viel näher dran an den Opferabfern, nicht? Also das Ratzinger, der ist ja, kennt das ja nur vom Hörensagen.
Mixers und Hand und die Wange des Opfers passt kein Blatt Papier. Ja. So nah dran ist er an diesen Leuten.
Ja, er kann sich viel, viel näher heranversetzen an die Opfer der katholischen Kirche und hat noch Kontakt zur Basis.
Vielleicht zum Abschluss noch die Info. Robert Zollitsch verlangt natürlich jetzt auch total brutalstmögliche Aufklärung von Mixer. Und er glaubt auch, dass Mixer das will.
Also, ja, wird er denn auch seine eigenen Sachen aufklären jetzt? Das ist die Frage, das ist auch Selbstdreck am Stecken.
Also diese kirchlichen Formulierungen muss man ja immer sehr, sehr genau und kritisch lesen. Aber ich habe das so verstanden, dass Bischof Zollitsch nochmal, also ich nehme an, das ist jetzt eine Proforma-Erklärung, sagt, er glaubt schon, dass er vertraut, dass der Bischof Mixer da auch die volle Aufklärung dazu beitragen will. Ich meine, welchen besseren Hinweis gibt es, als eine Stunde vor der Pressekonferenz des Sonderermittlers nochmal damit rauszurücken, dass man Ohrfeigen nicht unter Gewaltanwendung zieht. Und auch, also jetzt nicht nur Bischof Zollitsch, das ist ja der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, sondern auch die päpstliche Nunziatur, das ist so eine Art Botschaft des Vatikans in Deutschland, die steht auch mit Mixer in Verbindung. Das heißt, es schlägt also offensichtlich schon Wellen. Ja, also so viel zum Mixer und da, wie gesagt, da werden die Rücktrittsforderungen ja schon unverhüllt geäußert. Es gibt noch jetzt eine weitere Rücktrittsforderung gegen einen anderen Bischof, das ist der Aachener Bischof Henrich Mussinghoff. Die Forderung wird erhoben von einer Initiative gegen Gewalt und sexuellen Missbrauch an Kindern und Jugendlichen. Die haben nämlich dem Spiegel gesteckt, das war auch wieder so eine Vorabmeldung der morgigen Spiegelausgabe, dass die Eltern des heute 19-Jährigen dem Bistum gemeldet haben, dass dieser halt wiederholt missbraucht wurde. Ich glaube sogar wirklich vergewaltigt und dass diese Vergehen auch noch nicht verjährt waren. Und das haben die dem Bistum am 8. Januar gemeldet und seitdem ist nichts passiert. Also außer, dass das Bistum nochmal eine großartige Erklärung herausgegeben hat, wie transparent man jetzt alles machen wolle. Also in dieser Erklärung versicherte der Bischof, dass jeder neue Verdacht eines Missbrauchsvergehens an Kindern und Jugendlichen nach dem Bekanntwerden konsequent aufgegriffen wird und so weiter und so weiter, das volle Programm. Und der Spiegel hat dann nochmal bei dem Bistum nachgefragt, wieso jetzt praktisch 3 Monate lang da nichts passiert ist. Und da hat ihm das Bistum gesagt, will gerade mal schauen, das Bistum erklärte auf Nachfrage des Spiegels, angerufen habe ja nur der Vater. Der Junge hätte sich als Opfer schon selbst bei uns melden müssen, nicht wir bei ihm. Ja, gut, also so viel.
Was für ein Hohn!
Zur brutalstmöglichen Aufklärung.
Wahnsinn. Ja, brutalstmöglich, ja, genau.
Ja, also meines Erachtens, ich bin jetzt natürlich so ein bisschen ketzerlastig, aber ich glaube, diese Rücktrittsforderung besteht zu Recht. In dieser Situation kann man nicht so eine Antwort geben. Die hätte man vielleicht vor 3 Monaten oder so noch geben können. Aber jetzt, das geht einfach nicht. Und zusammen mit dieser Vorabmeldung kam noch eine andere Vorabmeldung. Wir hatten bei unserem ersten Missbrauchspodcast sozusagen darüber gesprochen. Es hat ja zur Zeit, als Ratzinger in, ich glaube, München noch da, der Chef war von der Erzdiözese München, heißt die nicht München und Freising, da hat er sich ja bereit erklärt, einen pädophilen Priester aufzunehmen. Und der sollte eigentlich eine Therapie machen, ist dann aber gleich wieder, ich glaube, auch mit Jugendlichen eingesetzt worden. Und als das jetzt irgendwann vor ein paar Wochen rauskam, da hat das Bistum ja gesagt, ja, der Ratzinger, also jetzige Papst, wusste gar nichts davon, sondern das geht alles auf zulasten eines ehemaligen Generalvikars. Man hatte also damals schon so ein bisschen den Eindruck, dass dieser Typ jetzt als Bauernopfer dort vorgeschoben wird, um den Papst zu entlassen. Und siehe da, was schreibt der Spiegel in seiner neuesten Ausgabe? Der frühere Generalvikar Gruber wurde offenbar gedrängt, die Verantwortung in der Affäre um den pädophilen Priester Peter H. zu übernehmen. Vertraute Grubers schilderten dem Spiegel, er solle als Sündenbock für den Papst herhalten. Nach Informationen des Spiegel hat die zentrale Behörde des Erzbischofs Gruber offenbar gedrängt, die alleinige Schuld für die Versäumnisse der Kirche zu übernehmen. Und als die Affäre im März aufflog, sei er am Telefon eindringlich gebeten worden, in Anführungszeichen gebeten, die volle Verantwortung zu übernehmen. Er habe eine fertig formulierte Stellungnahme zugefaxt bekommen. Ja? Mhm. Und also es bleibt weiter spannend. Es kommen immer mehr Dinge ans Licht.
Die katholische Kirche ist da irgendwie Anfänger in Sachen Vertuschung, hat man den Eindruck, dass sie so dilettantisch da vorgeht und dann am Schluss noch nicht mal die eigenen Konspiranten da richtig aufklärt, was man zu tun hat und wie man das macht. Also da stecken sie noch in den Kinderschuhen ein bisschen.
Also ich würde die Bezeichnung unprofessionell wählen. Anfänger erweckt den Eindruck, als hätten die womöglich nie was zu vertuschen gehabt. Ich glaube, das ist nicht der Fall. Ich glaube nur, sie hatten die Notwendigkeit, sich groß zu rechtfertigen. Von daher
wäre ich nicht
gegen die Bezeichnung, dass sie Anfänger in Sachen Vertuschung sind, sondern ich würde einfach nur sagen...
Okay, nicht in Sachen Vertuschung, aber in diesen konspirativen Pressemeldungen und so weiter. Das scheint noch ein erheblicher Nachholbedarf, dass man das vielleicht in Zukunft doch ein bisschen besser hinkriegt.
Die CDU gibt da Kurse, glaube ich. Ja, die haben irgendwie noch nicht richtig mitbekommen, dass es das Internet gibt. Hat man immer den Eindruck, oder?
Mhm. Ja, schon, ja.
Gibt doch die Vatikanseite, oder? Das Holy See hat dort... VA?
Na klar, das ist die Vatikanseite, aber die haben noch nicht gerafft, dass man jetzt ganz viele Informationen sehr schnell übers Internet verbreiten kann. Das ist denen noch nicht so richtig bewusst.
Ja gut, wenn man natürlich die Informationen, wenn, dann auch auf Lateinisch verfügbar macht, gut, im Internet, das ist ja beim Vatikan so, ne, dass die Dokumente dann teilweise nur auf Lateinisch der offiziellen verbindlichen Amtssprache eben des Vatikans verfügbar sind. Ich habe vorhin gesehen, als ich bei der Diözese Aachen mal geschaut habe, ob die vielleicht eine Pressemeldung jetzt zu diesen Vorwürfen haben, habe ich gesehen, die bieten auch so Kurse an in Schweigemeditation. Und da habe ich mir gedacht, dann nehmen sie wahrscheinlich Fallbeispiel Papst.
Ja komm, aber das würden wir dem Papst auch wieder schlecht auslegen, wenn er schweigen würde.
Ja, was heißt würden? Er schweigt doch.
Er schweigt auch weiter
und hat sich wieder zu nichts geäußert. Ich glaube aber, dass es für den Papst auch keinen Sinn macht, sich zu äußern, denn kritisiert wird er so oder so. Und wenn er eine Äußerung schafft, dann kann die Äußerung wieder gegen ihn verwendet werden in irgendeiner Weise.
Ja, uns kann man es nie recht machen.
Schon sinnvoller für den Papst. Hat ja auch Tradition.
Ja, aber er spricht so viel zu Gott, dass er keine Zeit hat für uns Menschen. Das ist das Problem. Also das, wir sind ja quasi, stehen ja hinten Schlange, dass er mit uns in Kommunikation tritt, weil er ist ja, soll man sagen, in anderen Sphären.
Ja, vielleicht schickt er uns ja eine Mail. Es war doch neulich zu lesen, dass der Papst mit Atheisten in die Diskussion treten will. Oder vielleicht ruft er mal bei den Blasphemikern an.
Also hier die Einladung für unseren Ketzer-Podcast.
Wir laden ihn.
Ja, Ratzinger, du bist herzlich eingeladen, hier mit uns zu diskutieren. Wir würden uns darüber freuen. Oh, das wäre auch für unsere Zugriffszahlen richtig toll, wa?
Ja, ich wäre gespannt. Ich würde mich freuen darauf. Also so eine Diskussion, das wäre echt cool. Also ich meine, wir könnten auch was lernen. Vielleicht werden wir dann alle Christen hinterher. Können ja sein, Katholiken.
Ja, vielleicht hat er ja richtig gute Argumente.
Und wenn das alles funktioniert, was er so predigt, ist ja überhaupt die Frage, warum er Webseiten und Radios und Fernsehen überhaupt benutzt. Weil wenn der göttliche Geist, könnte es doch direkt alles gleich in die Hirne übertragen. Und wenn wir jetzt so miteinander reden, dann könnte ja die göttliche Weissagung oder der Heilige Geist ihm das quasi direkt als Antwort auf das Gebet hier, Inbox, Mail-Inbox, Gebets-Mail-Inbox, hier Ketzer-Podcast stellt Anfrage auf Teilnahme. Und dann könnte er sich direkt einklinken, indem er sozusagen in den Internet-Nachrichtenverkehr dann seine Pakete reinhackst.
So funktioniert das nicht. Du musst die Stimmen in deinem Kopf immer mit dem katholischen Katechismus abgleichen. Und du darfst nur die Stimmen ernst nehmen, die das Gleiche sagen wie der Katechismus. Sonst wirst du nachher noch irgendwie Hindu oder sowas.
Oh, ich sehe schon, ich bin allein.
Da musst du den Katechismus aber gut auswendig kennen, aber das kann man beim Papst, glaube ich, voraussetzen, oder?
Ja, er ist ein hervorragender Theologe, wenn auch andere Sachen auf seinem Schreibtisch vielleicht nicht so ordentlich gehandhabt werden, wie wir jetzt rausgefunden haben.
Wobei jedes Mal, wenn die Leute sagen, er ist ein hervorragender Theologe oder sowas, dann klingt es für mich immer so, er ist ein hervorragender Herr der Ringe-Kenner.
Das klingt für mich immer so, wie er bemühte sich im Rahmen seiner Möglichkeiten. Ja, gut, also das Kirchenschiff hat Schlagseite und das bringt uns zum nächsten Thema, Peter?
Ja, die Titanic hat sich natürlich es nicht nehmen lassen, dort kritisch Stellung zu beziehen und die haben Cover. Also die Titanic-Cover, die sind ja teilweise richtig gut.
Vielleicht nur zum Vergleich. Ich glaube, die März-Ausgabe war Toyota oder FDP ruft Westerwelle zurück, Schraube locker. Na, also nur um deutlich zu machen, wie die normalerweise sind.
Ja, ja. Aber jetzt haben die eigentlich ein relativ neutrales Bild gewählt. Also man sieht, was man sieht auf diesem Bild, wenn die Leute das nicht kennen. Das ist man sieht ein Kruzifix mit dem Jesus, also das habe ich ja hier im Podcast gelesen. Kreuz plus Jesus ist ein Kruzifix. Und davor sieht man von hinten so einen Bischof und der macht irgendwas. Und das ist jetzt gerade so, dass das Kreuz sehr viel höher hängt, sodass der Bischof, der Kopf vom Bischof, in etwa im Schambereich von Jesus anzusiedeln ist. Und ich weiß nicht, man sieht nicht genau, was der Bischof macht irgendwas, man sieht nicht genau, was er da macht. Vermutlich rückt er irgendwie ein Tuch zurecht oder sowas, um Jesus seine Blöße zu verdecken oder so. Man weiß es nicht genau, auf jeden Fall.
Oder er zieht die Nägel nach, Bild. Könnte auch sein. Dass er nochmal einen Nagel nachhaut.
Ich glaube, in der Körpermitte war kein Nagel.
Aber die Titanic hat sich dazu ja geäußert. Die sind ja auch völlig entsetzt, dass das so aufgefasst wird. Die haben sich darauf bezogen, dass die Kirche ja jetzt eine Reinigung anstrebt. Und ich habe das so verstanden, dass das Bild zeigen soll, wie der Priester jetzt das Kruzifix da reinigt. Und die
Titanic, ich sehe auch nichts anderes.
Die Reaktion war völlig entsetzt, welchem perversen Hirn jetzt diese obszöne Interpretation entspringt.
Ja, und die Katholiken, die denken dabei jetzt an Oralsex. Also ich persönlich sehe keinen Oralsex da. Ich sehe ehrlich gesagt gar nicht. Die einzige nackte Haut ist ein bisschen von Jesus, aber der wird ja immer mit nackter Haut dargestellt.
Ja. Also ich habe mir auch gedacht, worüber regen sich die auf? Dann habe ich das Bild vergrößert auf dem Bildschirm und habe mir gedacht, was sehen die da?
Es gibt es auch als Bildschirmschoner, habe ich gehört.
Ja, also war entsetzt, was die für Gedanken haben.
Ja, genau. Und das Bild, also die Reaktion des Bildes sagt natürlich mehr über die Gläubigen aus als über die Titanic, ne?
Ich weiß nicht, ob ihr das mitgerichtet habt oder nicht. Die Meldung über dieses Cover kam irgendwie am 1. April oder einen Tag vorher raus. Und dann haben natürlich die grimmigen Katholiken wollten natürlich sich beschweren und bei der Titanic-Redaktion anrufen. Und als April-Scherz hat dann die Titanic-Redaktion die Meldung verbreitet, ab dem 1. April sei Titanic zum Verlag Gruner und Jahr übergetreten und man möge doch seine Kommentare bitte bei Gruner und Jahr loswerden und haben genau gesagt, zu wem man sich durchstellen lassen soll. Und das haben dann wohl auch die Katholiken. Ich glaube, bei Cutnet wurde das tatsächlich dann als Kommentar gepostet. Hier kann man anrufen bei Gruner und Jahr. Und dann liefen offensichtlich tatsächlich die Anrufe
auf. Wunderbar. Oh Mann, ey, die sind so leichtgläubig.
Ich bin hier gerade auf der Seite von dem Deutschen Presserat, der ja sich damit auseinandersetzen muss, wenn Leute empfinden, dass eine Darstellung die Kirche verhöhnt oder irgendwie dort unangebracht ist. Ich erinnere mich, im letzten Bericht hatten sich welche beschwert, dass Quelle irgendwie Werbung gemacht hatte, Quelle Luja. Und na gut, jetzt scheint der Aufschrei etwas größer zu sein. Mehr als 130 Beschwerden liegen dort vor. Zuletzt soll es also so viele Beschwerden, ich glaube allerdings mehr bei diesen Mohammed-Karikaturen gegeben haben soll. Und der Presserat wird sich am 27.05., also in 6 Wochen ungefähr, damit befassen. Und dann wird es am 28.05. eine Pressemeldung dazu geben. Meine persönliche Einschätzung ist, dass da nichts draus wird, genauso wenig wie aus diesen Strafanzeigen. Ich habe eine, es kursierte ja bei Cutnet. Das war aus meiner Sicht in zweierlei Hinsicht problematisch. Erstens wurde behauptet, es würde dort irgendwie Oralsex oder sowas gezeigt, was offensichtlich Quatsch ist. Man kann das so deuten, man muss es aber nicht. Und das ist ja auch gerade der Witz dieser Darstellung. Und zweitens stört dort meine religiösen Gefühle wurden extremst verletzt. Jetzt zielt aber, ich glaube, Sigrid wird da vielleicht nachher noch was zu sagen, der Paragraph 166, wenigstens in Deutschland, gar nicht auf die Verletzung der sexuellen Gefühle
religiösen ab, Gefühle, sondern, nicht sexuellen Gefühle.
Entschuldigung, da hab ich was verwechselt. ab, sondern auf die Störung der öffentlichen Ordnung. Von daher vermute ich, dass selbst wenn hier eine derartige Zeichnung vorläge, das nicht ausreichen würde.
Das sollten wir mal ganz klar sagen. Niemand hat das Recht darauf, nicht persönlich verletzt zu werden.
Seine Gefühle.
Ihre Gefühle nicht verletzt werden. Vor allem die religiösen Gefühle nicht. So etwas gibt es einfach überhaupt gar nicht.
Ja.
Ich hatte ja auch einen Artikel kommentiert von Helmut Matthies. Das ist der Leiter von dieser evangelikalen oder den evangelikalen nahen Zeitschrift Idea Spektrum, der den Titanic-Redakteuren Feigheit vorgeworfen hat. Das wurde häufig gemacht, weil es wurde behauptet, die Mohammed oder dem Islam gegenüber würden die sich das nicht erlauben. Titanic hat aber den Islamisten oder den Muslimen schon genauso da die provoziert mit Mohammed-Ähnlichkeitswettbewerb und noch ein paar anderen Sachen.
Ja, also.
Und man muss sich natürlich darüber im Klaren sein, dass Herr Matthies mit seiner Zeitschrift auch im Grunde Blasphemie betreibt gegenüber allen anderen Religionen, insbesondere gegenüber dem Islam. Und er veröffentlicht und produziert seine Zeitschrift ja auch nicht jetzt in Saudi-Arabien oder im Iran, sondern auch hier frisch von Deutschland. Und letztes Jahr hat er da sind doch zwei so Bibelschülerinnen in Jemen umgebracht worden. Das hat er irgendwie als beispielhaft hervorgehoben und hat auch gesagt, naja gut, man muss da schon auch Gefahren in Kauf nehmen, um das Evangelium zu verbreiten, aber er selber arbeitet halt auch lieber vom Schreibtisch aus und von daher fand ich also ziemlich unangebracht, abgesehen von anderen Sachen, jetzt der Titanic-Redaktion hier Feigheit vorzuwerfen.
Aber was ist denn das eigentlich, Sigrid, du bist doch unsere Juristin und damit Expertin. Wie ist denn das genau mit den Blasphemie-Paragraphen?
Ja.
Als ich angefangen habe, mich mit dem Thema zu beschäftigen, bin ich aus allen Wolken gefallen, dass es so ein Ding tatsächlich gibt.
Ja. Na, das ist ein Relikt eigentlich aus den theokratischen Staatsmodellen des 16. und 17. Jahrhunderts. Und diese Regelungen haben in unterschiedlichen Ausprägungen bis in die Gegenwart überlebt. Also es gibt sogenannte Gotteslästerungsparagraphen in Deutschland, Österreich und der Schweiz mit ähnlichem Wortlaut. Und man fragt sich da eigentlich, was das schützenswerte Rechtsgut dabei sein soll. Weil wenn ein Verhalten unter Strafe gestellt wird, muss ja immer grundsätzlich etwas zu schützen sein. Und das war ursprünglich Gott selbst, bis dann Feuerbach mal im 18. Jahrhundert zum Strafrecht Stellung genommen hat und gesagt hat, dass die Gottheit injuriert werde, ist unmöglich, dass sie wegen Ehrenbeleidigungen sich an Menschen räche, undenkbar, dass sie durch Strafe ihrer Beleidiger versöhnt werden müsse, Torheit. Das heißt also, man hat dann schon recht früh erkannt, dass die Person Gottes eigentlich als schützenswertes Rechtsgut ziemlich absurd ist und hat dann anstelle Gottes die Religion anerkannt. Und das aber hat in Deutschland seit 1969, man hat dann erkannt auch, dass das ein sehr weiter Auslegungsspielraum ist, was Religion ist und sich das eigentlich nicht richtig ordentlich judizieren lässt und hat 1969 die Regelung dahingehend geändert, dass ein Verhalten nur dann bestraft werden kann, wenn dadurch der öffentliche Friede gefährdet ist. Jetzt heißt also, dieser Paragraph Beschimpfung von Bekenntnissen, Religionsgesellschaften und Weltanschauungsvereinigungen. Und es heißt, wer öffentlich den Inhalt des religiösen oder weltanschaulichen Bekenntnisses in einer Weise beschimpft, die geeignet ist, den öffentlichen Frieden zu stören, wird mit Freiheitsstrafe oder Geldstrafe bestraft. Man stellt jetzt völlig im Gegensatz zu früher darauf ab, ob diese Handlung geeignet ist, den öffentlichen Frieden zu stören. Das heißt, nicht das Verhalten wird bestraft, sondern diese Möglichkeit, den öffentlichen Frieden zu beeinträchtigen. Und das ist natürlich ein möglicherweise eintretendes Ereignis. Das kann man eigentlich fast immer bejahen, wenn man wünscht, dieses Ergebnis. Theoretisch ist es immer möglich, dass der Friede gestört wird. Das heißt dann letztlich, was Gotteslästerung ist, bestimmen dann die Beleidigten. Es hängt also davon ab. Ja, in Österreich ist es ein berechtigtes Ärgernis, in Deutschland analog Störung des öffentlichen Friedens. Das heißt, wenn es der Kirche gelingt, ihre Mitglieder derart aufzuhetzen, dass zum Beispiel Kritiker mit Morddrohungen eingedeckt werden, wie das damals beim Herrn Schmidt-Salomon mit dem Maria-Syndrom, mit der Aufführung des Stückes in Zusammenhang war, dann, das wurde damals verboten im Jahr 94, dann wird das als Beweis gesehen, dass der Bedrohte den öffentlichen Frieden gestört hat, und ist letztlich selber schuld. Also es ist völlig absurd, ne, wenn man sich das überlegt. Ja. Da wird eigentlich der Bedrohte wird eigentlich nicht geschützt, ne, sondern der ist dann noch selbst schuld und darf dann seine Stücke nicht aufführen. Und,
also es ist tatsächlich so, dass die Gläubigen sich, wenn die irgendwie was ihre ominösen religiösen Gefühle verletzt, sich nachher nur lang genug aufregen müssen.
Richtig,
und dann wird die, wie nennt man das?
Verboten,
dann wird diese Tatbestand erfüllt.
Alles. Richtig, genau. Ja.
Ich habe den Eindruck, in Deutschland sind wir noch gut dran, weil es doch relativ verwässert wird. Woanders hatte ich das Gefühl, oh, in der Schweiz oder in Österreich, wenn ich da was Falsches sage, dann können sie mir wirklich gleich...
Also zu Österreich, da gibt es nämlich auch einen Unterschied. In Deutschland sind auch Weltanschauungsvereinigungen geschützt durch diesen Paragraphen. Nur natürlich, wenn man jetzt zum Beispiel Humanisten als Weltanschauungsvereinigung, die werden ja auch immer wieder mal angegriffen, die sind ja auch tendenziell nicht gewalttätig. Das heißt, da wird also auch dann indirekt nur gewalttätige Bekenntnisse werden gefördert durch diesen Paragraphen. Und in Österreich, im Gegensatz zu Deutschland, werden überhaupt nur religiöse Lehren in den Schutzbereich der Norm genommen. Also der Paragraph heißt Therapeutikung religiöser Lehren und schränkt sich ausschließlich auf religiöse Bekenntnisse ein. Und das ist schon auch ziemlich diskriminierend im Gegensatz zu Deutschland. In Österreich noch dazu sagen muss, ist das der Strafrahmen deutlich geringer. Der ist nur bis 6 Monate, während in Deutschland sogar bis 3 Jahre Gefängnis droht. Aber in Österreich muss nur ein berechtigtes Ärgernis erregt werden oder die Möglichkeit gegeben sein, ein berechtigtes Ärgernis zu erregen. In Deutschland der öffentliche Friede gestört, das ist schon deutlich gravierender und daher die Strafdrohung höher. Und deshalb auch kann ich mir nicht vorstellen, dass ein Gericht diesen Tatbestand als verwirklicht betrachtet und jemanden, dass er wirklich verurteilt. Also eher werden dann Zensurmaßnahmen dadurch gerechtfertigt oder Meinungsäußerungen unterdrückt, aber die Strafsanktion ist so gravierend, dass die nicht sehr oft zum überhaupt mit Gefängnis überhaupt nicht zur Anwendung kommt.
Also was mich noch stört, ist, dass man ja jetzt zwar argumentieren könnte, naja gut, wir müssen schon dafür sicherstellen, dass die öffentliche Ordnung nicht gestört wird. Aber wenn, dann müsste man doch wirklich einen Paragraph machen, der einfach jeden, der die öffentliche Ordnung irgendwie durcheinander bringt, belangt und nicht nur in Verbindung mit dieser religiösen Geschichte.
Aber gibt es so einen Paragraphen nicht?
Ja.
Naja, ja, des öffentlichen Friedens gibt es doch, nicht? Mhm. Das ist ja,
ja, also dieser Paragraph ist völlig, diese Gotteslästerungsparagraphen sind völlig überflüssig, weil die Handlungen gegen Personen letztlich, weil man sollte eigentlich die Religionsausübung von Minderheiten eigentlich schützen, mit Verhetzungsparagraphen vollkommen abgedeckt sind, wo man das eigentlich alles drunter subsumieren kann und der Paragraph eigentlich ersatzlos zu streichen. Und man hätte trotzdem... Also, Religions- oder die Personen, Minderheiten geschützt. Ja? Na, diese Regelungen sind kontraproduktiv, weil sie die Bevölkerung emotionalisieren und eigentlich die Sicherung des religiösen Friedens damit ja sicher nicht erreicht werden kann.
Mhm.
Wie du sagst, also man müsste... Aber es ist ja leider die Tendenz, wenn man sich das ansieht, auch auf internationaler Ebene gerade gegenteilige Richtung. Weil gerade jetzt erst die von Pakistan eingebrachte Resolution gegen die Verunglimpfung der Religionen gegen die Stimmen der EU-Staaten und der USA angenommen wurde. Ne? Also die insgesamt anstatt Anhänger der Religionen Personen zu schützen, schützt man Religionen an sich und geht eigentlich einen Riesenschritt zurück.
Ja, und vor allem natürlich, damit wird natürlich das Recht auf den Schutz der religiösen Gefühle.
Ja, wobei man wieder das nächste, richtig. Ja. Was sind religiöse Gefühle, sportliche Gefühle, literarische, politische?
Ja, oder politische Gefühle.
Sich, da gibt es Karikaturen,
da bin ich auch...
die sind gröber als diese. Ja. Ich meine, da gibt es wirklich arge Karikaturen und da gibt es verschiedene Wähler und Anhänger verschiedener Parteien, die fühlen sich auch nicht ständig provoziert durch Wahlplakate. Damit muss man leben in einer normalen, als normaler Mensch in einer Demokratie, dass andere Gruppen andere Ansichten kundtun öffentlich.
Ja.
Wer damit Probleme hat, sollte einen Arzt aussuchen.
Gut, schauen wir mal, was sich da tut bei der Staatsanwaltschaft, beim Presserat. Peter, sag uns doch nochmal ein Zitat der Woche.
Das Zitat der Woche kommt heute von Victor Hugo. Victor Hugo ist natürlich ein berühmter französischer Schriftsteller gewesen und er hatte offensichtlich bezüglich der Religion auch eine nicht ganz so hohe Meinung. Das Zitat lautet: Die Religion ist nichts als der Schatten, den das Universum auf die menschliche Intelligenz wirft. Victor Hugo.
Ja, also es bleibt spannend. Mal sehen, wie das weitergeht. Ob Mixer zurücktritt, ob es neue Aufdeckungen über den Papst gibt, was mit der Strafanzeige gegen die Titanic-Redaktion passiert, was der Presserat sagen wird. Es bleibt spannend. Deswegen schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Ketzer 2.0, gottlose Gedanken zum Leben. Wenn ihr uns bis dahin e-mailen wollt und auch speziell der Papst, wenn er in Dialog treten möchte zu Ketzern und Atheisten, hier ist unsere E-Mail-Adresse podcast@atheismus.de. Ich bedanke mich bei meinen Mitketzern und wünsche euch noch einen schönen Sonntag.